Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Eine Kongresswahl in Argentinien und der rechte Präsident Javier Milei jubelt. Am Sonntag sind die Argentinier an die Urnen geschritten und haben Mileis Partei La Libertad Avanza mit 41% der Stimmen gewählt. Die Wahl galt als richtungsweisend, weil es ja Streit gibt gerade in Argentinien um die Sozialreform von Milei, aber auch weil zum Beispiel US-Präsident Donald Trump eine Finanzhilfe über 20 Milliarden US-Dollar von einem Erfolg Mileis abhängig gemacht hat. Was diese Wahl für Argentinien bedeutet und wie sich Mileis radikale Wirtschaftspolitik auf die Leute vor Ort auswirkt, darüber sprechen wir in der heutigen Folge von Fernverbindung. Mein Name ist Leon Holly, ich arbeite im Auslandsressort der Taz und heute spreche ich mit unserem Argentinien-Korrespondenten Jürgen Vogt, der in Buenos Aires sitzt. Hi Jürgen.
Hallo, schönen guten Tag nach Berlin.
Jürgen, du hast gerade gesagt, dass du irgendwie in deinem Zimmer sitzt und auch deinen Hund dabei hast. Und ich habe irgendwie gehört von den Kollegen im Auslandsressort, dass dieser Hund in der Taz legendär sein soll. Was hat's denn damit eigentlich auf sich, um mal so anzufangen?
Ja, ich sitze hier in meinem etwas umgebauten Wohnzimmer und neben mir in ihrer Kiste, da ist meine Hündin Pinky. Also nicht allein meine, sondern der Familienhund. Und die ist seit einigen Monaten ist die in Deutschland auch relativ bekannt, also auch mit Foto, jetzt gerade letztes Wochenende, mit einem Foto zumindest online gestellt. Und es hat einfach, das war so witzig, damals als Milei eingezogen ist in die Präsidentenresidenz und der alte Präsident ausziehen musste, also der Ex-Präsident dann, Alberto Fernandez, da sind auch Albertos Fernandez Hund mit ausgezogen, der hieß Dylan oder heißt Dylan. Und mit Milei sind 4 Hunde eingezogen, die Milei hat. Das ist eine englische Rasse, ich habe jetzt den Namen gar nicht mehr so geläufig. Aber es war halt einfach auch jetzt nicht nur ein Umzug von Menschen, sondern eben auch von Hunden. Und da ich ja mit meiner Hündin immer gerne Gassi gehe und man mit den Leuten hier relativ gut dann ins Gespräch kommt, mal Belangloses, mal halt auch irgendwie Politisches, hat sich das damals dann so ergeben, dass jemand erzählte, dass eben Dylan auszieht und die 4 Hunde vom Präsidenten einziehen. Und daraus hat sich dann ein Stadtgespräch entwickelt, das abgedruckt wurde. Und damit war eigentlich so, das war die Initialzündung dafür, dass so mit Gassi gehen und Stadtgespräch, dass sie das verbinden kann. Übrigens ist auch sehr interessant, die Hunde von Milei, das sind geklonte, 4 geklonte Hunde. Der Ursprungsvater ist Conan, heißt der. Und die 4 geklonten Hunde, mit der er in der Präsidentenresidenz draußen in Olivos, das ist ein Vorort hier von Buenos Aires, wohnt, die haben die Namen Friedmann, Rotbart, wie heißt der andere, Mies und noch einen von dieser österreichischen Volkswirtschaftslehre.
Okay, das sind alles so libertäre Wirtschaftsdenker, richtig?
Alles ordo-neoliberale Wirtschaftsnamen und so heißen die Hunde, mit denen er dort wohnt. Die sind übrigens nicht sehr bekannt hier in Argentinien, weil der Präsident vermeidet es auch mit Androhung von Prozessen, dass Bilder erscheinen oder dass darüber berichtet wird.
Okay, ich bin aber auf jeden Fall froh, dass es von Pinky nur eine Version gibt, dass sie ein Unikat ist und dass sie auch nicht nach irgendwelchen Neoliberalen benannt ist. Okay, aber dann lass uns doch mal vom Hund zum Staatspräsidenten kommen. Jürgen, du hattest ja nach der Wahl für die Taz berichtet über die Wahl und auch einen Kommentar geschrieben. Ich hatte die beiden Artikel dann am Montag auf der Taz-Seite gesehen und da standen sie so nebeneinander. Und die Überschrift des Berichtes lautete klare Bestätigung für Milei und über dem Kommentar stand aber kein überwältigender Sieg für Milei. Da war ich dann etwas verwirrt und habe mich gefragt, was stimmt denn jetzt? Wie groß war denn der Sieg, den Milei da eingefahren hat?
Kein überragender Sieg für Milei, das ist ja ein Zitat, das Donald Trump gesagt hat. Kurz nachdem die Wahlergebnisse herauskamen, hat er Milei gratuliert von einem Flugzeug aus zu dem Wahlsieg. Also ja, es war ein Wahlsieg für Milei, keine Frage, aber es war auch sehr überraschend. Also auch für Milei selber war es ziemlich überraschend, das hatte er in einem Interview noch zugegeben, dass sie so gut abgeschnitten, also dass er und seine Partei bei dieser Kongresswahl so gut abgeschnitten haben, war auch für ihn eine komplette Überraschung. Und wenn man sich aber die Zahlen etwas genauer anschaut, also hat er wirklich zugelegt, haben die anderen wirklich verloren, dann zeigt sich ein bisschen ein anderes Bild. Weil er hat zwar insgesamt 40% der Stimmen geholt, aber das sind letztlich 40% der Stimmen von 68% der Wahlberechtigten, die zur Urne gegangen sind. Und wenn man das alles so ein bisschen ausrechnet, dann hat er also nicht unbedingt die Mehrheit der Bevölkerung an der Urne hinter sich, sondern es ist eben nur ein Teil davon. Und der andere Teil, also die anderen 60%, verteilt sich eben auf andere Parteien und im Falle von Milei eben alles oppositionelle Parteien. Also von links bis rechts gibt's ja Opposition gegen Milei. So hat er zwar am meisten Stimmen geholt landesweit, was ein sehr gutes Ergebnis ist, was völlig unerwartet war. Aber trotzdem hat er eben nicht, jetzt sagen wir mal, die rein rechnerische Mehrheit in absoluten Zahlen hinter sich. Von daher ist es halt so ein etwas, es ist ein Erfolg, es ist ein Sieg, aber er ist auch ein bisschen eingeschränkt. Es ist kein Blankoscheck.
Okay. Und du hattest jetzt ja gerade auch schon Trump erwähnt, dass er ihm gratuliert hat und so. Und Trump schwebte ja schon irgendwie über dieser Wahl mit dieser Ankündigung, die ich auch erwähnt hatte am Anfang, dass er diese Finanzhilfe über 20 Milliarden US-Dollar davon abhängig gemacht hat. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das sind zwei verschiedene, also es sind zwei verschiedene Sachen. Einerseits hat der US-Finanzminister angekündigt, und das wurde auch schon unterzeichnet mit der argentinischen Zentralbank, ein Währungsswap, also Peso gegen Dollar. Das heißt, die Regierung hier in Buenos Aires kann Pesos gegen Dollars beim Finanzminister der USA quasi eintauschen, damit hier die Reserven der Zentralbank erhöht werden können. Die andere Sache war, das ist noch in der Debatte, das ist noch gar nicht klar, ob das passieren wird und wie es passieren wird, ist so eine Kreditlinie über weitere 20 Milliarden Dollar. Da war halt dann im Gespräch, Trump hatte so irgendwie gesagt, wenn er nicht gewinnt, dann werden wir da überhaupt nichts mehr bezahlen und wenn er verliert, dann werden wir da auch relativ schnell Argentinien wieder verlassen. Das war so kurz vor der Wahl, das war direkt bei einem Besuch, als Milei im Oval Office saß gegenüber von Trump. Trump allerdings mit der Presse geredet hat, die hinter Milei stand und Fragen gestellt hat. Und dabei sind diese Sätze eben gefallen. Und das klang halt schon sehr, ja, im Grunde genommen bedrohlich. Insofern, dass wenn die Wahl verloren geht und Trump wirklich abzieht, also wirklich sagt so, wir investieren hier keinen einzigen Dollar mehr, dass dann hier, sagen wir mal, eine relativ schnelle Währungskrise auftreten würde. Also dass der Peso dann absolut in den Keller saust, alles ein Run in den Dollar entsteht und die Reserven der Zentralbank, die sowieso nicht sehr hoch sind, manche sagen auch negativ, dann völlig in den Bach runtergehen.
Und die Wirtschaftspolitik von Milei, Stichwort schon gefallen bei den Hunden, Neoliberalismus, ist ja auch irgendwie so das große Thema gewesen jetzt bei der Wahl. Was sind denn die großen Reformen, die Milei aktuell durchsetzt und wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus?
Also die Reformen sind jetzt angekündigt. Was Milei in seinen ersten zwei Jahren gemacht hat, wir sind ja jetzt quasi in der Hälfte seiner Amtszeit. In der ersten Hälfte seiner Amtszeit hat er vor allen Dingen versucht und hat es auch geschafft, die Inflation zu drücken. Also man muss sich das einfach auch mal vor Augen führen, damit man weiß, was das hier auch in Argentinien bedeutet. Wir hatten vor zwei Jahren, also 2023, hatten wir eine Jahresinflation von über 210%. Also genau genommen 211% ist der Wert und das ist enorm hoch. Also ich glaube, in Deutschland liegt die Jahresinflation zwischen 2 und 3%. So, das hat er im Laufe des Jahres 2024, also im ersten Jahr seiner Amtszeit, da ist ja im Dezember 2023, hat er die Amtszeit angetreten. Im ersten Jahr konnte er das mit seiner radikalen Sparpolitik auf 118% drücken. Und für dieses Jahr wird mit einer Rate von unter 30% gerechnet. Das heißt, er hat es geschafft, mit seiner Politik, zu den Kosten dieser Politik kommen wir ja noch, aber er hat es geschafft, mit seiner Politik eine Inflationsrate von über 210% auf unter 30% zu drücken. Das ist immer noch sehr viel im Vergleich.
Kannst du noch einmal kurz beschreiben, wie sich diese hohe Inflationsrate vor zwei Jahren auch auf die Menschen ausgewirkt hat, dort vor Ort?
Ja, man konnte natürlich kaum noch Lebensplanung betreiben. Also man wusste eigentlich am Monatsanfang ja auch nicht immer, was ist mein Geld am Monatsende überhaupt noch wert. Und die Preise sind halt wirklich in einem enormen Rhythmus gestiegen. Also wenn gestern die Milch noch 150 Peso gekostet hatte, dann waren es morgen vielleicht schon 200, 250 Peso. Und so war es mit allen Waren und mit allen Dienstleistungen in der Regel. Vielleicht abgesehen von den Tarifen, also Gas, Wasser, Strom ist ja immer noch subventioniert, auch wenn es immer weniger wird, aber es war damals subventioniert. Das heißt, diese Preise waren relativ stabil, aber in den Supermärkten galoppierten einfach die Preise in die Höhe. Es gibt ja so einen schönen argentinischen Witz, wo einer zum einen anderen sagt, als ich in den Supermarkt reingegangen bin, hat die Milch 100 Peso gekostet. Als ich sie aus dem Regal genommen habe, hat sie 150 Peso gekostet. Und an der Kasse habe ich dann 200 Peso bezahlt. Also das war damals so Ende des Jahres 2023 so ein Witz, der hier so zirkulierte. Gerade Ende 2023 hat es nochmal so einen richtigen Schub gegeben, weil das war so die Übergangsphase der alten Regierung, die gerade abdankte, und die neue Regierung, die noch nicht wirklich im Amt war und irgendwelche Kontrollen oder so ausüben konnte. Und damals war hier also wirklich Wild West. Also das hatten wir im Dezember 2023 hatten wir eine Inflation von 30%. Da schossen die Preise so dermaßen in die Höhe, so unkontrolliert. Das war irre. Das war einfach irre.
Und wie hat Milei das dann geschafft, die Inflation zu drücken?
Milei hat das geschafft, indem er einen radikalen Sparkurs fährt. Das muss man auch dazu sagen, den hatte er angekündigt. Er hat bevor er gewählt worden ist, hat er ganz genau erklärt, was er machen wird. Also es wussten sozusagen alle, die ihn gewählt haben, was da eigentlich auf sie zukommt. Und das hat er auch nochmal unterstrichen, als er dann seine Amtsantrittsrede gehalten hat, hat er noch mal ganz genau unterstrichen, was er machen wird. Und das waren hauptsächlich, also den Haushalt auch von einem Minus von 5% auf Null zu fahren. Die Zentralbank durfte keine Pesos mehr drucken. Also die Geldmenge wurde nicht ausgeweitet, sondern eher eingeschränkt. Ja, und der Haushalt wurde auf Null gefahren durch eben Sparmaßnahmen. Also sei es, dass sämtliche öffentlichen Investitionen eingefroren wurden, dass Staatsbeamte oder Staatsangestellte entlassen worden sind, dass rigoros Ministerien zusammengestrichen wurden, dass Programme zusammengestrichen wurden. Also eine enorme Sparpolitik, die ja Einsparung. Und damit hatte das Haushaltsdefizit auf Null. Später dann hat er sogar einen kleinen Überschuss verzeichnen können. Jubel, Jubel, hat er gesagt. Und dementsprechend sind dann eben die Preise relativ stabil geblieben, also die Inflation. Aber die Menschen sind sehr zufrieden damit. Es ist eine unglaubliche Erleichterung für das tägliche Leben einfach, dass die Preise stabil sind. Ich könnte eine Anekdote aus der Familie erzählen, als wir vor 2 Jahren in Deutschland waren, und mein Sohn dann zum ersten Mal so richtig bewusst Preise mitbekommen hat in den Läden und so weiter. Und der hat dann damals gesagt, Papi, das ist so toll, dass die Preise hier so niedrig sind. Ich weiß, es ist in Euro, aber das sind ja ganz, ganz, ganz vernünftige Zahlen, die hier haben. Weil in Argentinien hat er natürlich immer Tausender oder 10.000 und noch mehr Pesos irgendwie bezahlen müssen. Was? Und in Deutschland war das halt im 1-Euro-Bereich.
Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Taz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/Stiftung.
Ja, ich denke, das ist auch irgendwie eine spannende Frage, die man sich dann als Linke auch vergegenwärtigen sollte, dass diese Senkung der Inflation durchaus auch eine soziale Frage ist. Aber jetzt gibt es ja auch diese Kehrseite, die du auch schon erwähnt hast, nämlich dass natürlich diese harten Sparmaßnahmen sich eben auch auf die Menschen auswirken und auf die Leben. Kannst du dazu was sagen? Wie wirkt sich die Wirtschaftspolitik jetzt akut auf die Menschen aus?
Also was er nicht vorgenommen hat, er hat keine Kahlschlagpolitik im Sozialhaushalt gefahren. Das muss man ihm einfach auch zugestehen. Er hat nicht einfach Sozialprogramme eingespart, sondern er hat das umorganisiert. Also es gibt in Argentinien etwas, das sagen, nennen sie hier Sozialpläne, was man in Deutschland Sozialhilfe nennt. Es gibt ein Kindergeld, ein staatlich gesetzlich geregeltes Kindergeld. Und es gibt eben so etwas wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, also Lohnzuschüsse vom Staat. Und es gibt Lebensmittelbeihilfen. Und vor allen Dingen dieses Kindergeld und die Lebensmittelbeihilfen hat er nicht nur beibehalten, sondern die hat er ausgebaut. Ausgebaut aber in dem Sinne, dass die Zuwendungen jetzt direkt an die Empfänger fließen. Das heißt, die Empfänger haben Geldkarten. Das ist in einem Falle ist das eben so eine Kindergeldkarte, also Kindergeld für Kinder von bedürftigen Familien. Und das andere sind Lebensmittelhilfskarten, Tarjeta Alimentar. Und dort wird monatlich der Betrag aufgeladen. Und diese Beträge, die sind in den letzten Monaten, also in den letzten 2 Jahren, sind die auch erhöht worden. Also im Gegenteil, sie sind nicht gestrichen oder runtergesetzt, sondern sie sind regelrecht erhöht worden, womit viele Familien relativ gut, auch nach relativ gut, wie soll man das ausdrücken, sie kommen halt besser ans Monatsende als vorher. Was dadurch stattgefunden hat, ist, dass er die Zwischenübermittler aus dem Rennen genommen hat. Also vorher wurden Sozialhilfepläne hauptsächlich über Basisorganisationen verteilt und die Menschen mussten Teil dieser Basisorganisation sein, um an diese Pläne zu kommen. Und die Pläne wurden dann halt auch als Druckmittel eingesetzt. Also wer eben nicht in irgendeiner solcher Kooperative oder in einer solcher Basisorganisation organisiert war, bekam halt auch nichts. Und wer dann etwas bekam und am nächsten Donnerstag, sagen wir mal, war eine Demonstration angesagt hier in der Hauptstadt. Da musste man, am Donnerstagmorgen musste man dann mit zur Demonstration, das wurde alles aufnotiert und war quasi gezwungen, mit zu demonstrieren. Auch das hat sich geändert. Deshalb gibt es auch zur Verwunderung von vielen weniger Demonstrationen im Stadtbild oder überhaupt landesweit. Das hat sehr, sehr abgenommen. Die Leute können jetzt nicht mehr gezwungen werden, auf irgendwelche Demonstrationen zu gehen, sondern wenn Demonstrationen stattfinden und wenn dazu Leute kommen, dann kommen die heutzutage wirklich auch freiwillig dahin zu ihren Anliegen.
Und vielleicht können wir auch noch mal über die aktuelle Rolle der Opposition sprechen. Also die größte Partei, die jetzt auf Platz 2 gelandet ist, waren ja die Peronisten mit 32% der Stimmen. Und die haben ja auch irgendwie eine illustre Geschichte in Argentinien. Vielleicht kannst du irgendwie noch mal kurz auf diese Geschichte eingehen und dann beschreiben, wo die Partei heute steht.
Ja, die Ursprünge liegen ja beim Parteigründer oder Namensgeber, bei Juan Domingo Perón in den 50er Jahren. Er war ein Militär, der sich um die Sozialpolitik der damaligen Militärregierung gekümmert hat und nach ihm ist halt auch diese Bewegung benannt, Peronismus. Die Partei selber heißt offiziell übersetzt Gerechtigkeitspartei, Partido Justicialista, aber alle Welt sagt eigentlich Peronismus oder peronistische Partei. Und aus dieser Partei heraus hat sie Anfang des Jahrhunderts oder des Jahrtausends vielmehr, also Anfang 2000, hat sich eine Strömung entwickelt, die man später dann den Kirchnerismus nannte. Also die hauptsächlich geprägt war durch Nestor Kirchner und später dann auch Christina Kirchner. Beides, also Nestor Kirchner war Gouverneur der Provinz Santa Cruz, wurde 2003 zum Präsidenten. Zuvor hatten wir 2001 diese tiefe große Krise hier in Argentinien. Damals sausten 60% der Bevölkerung in die Armut. Also eine große Finanz- und Sozialkrise. Und in dieser ganzen sozialen, misslichen Lage hat er relativ Gutes verstanden, einen Weg zu finden, um die Menschen hinter sich zu bringen. Also er hatte einerseits Sozialprogramme aufgelegt, diese Sozialpläne, von denen ich gesprochen habe, die sehr viele von denen sind damals entstanden in dieser Zeit. Und er hat es geschafft durch eine Abwertung, beziehungsweise die hat er nicht gemacht, die hat es vorher schon gegeben, durch eine Abwertung hat er es geschafft, wurde geschafft, dass die Ökonomie wieder einigermaßen auch international konkurrenzfähig war, also die Exporte zugenommen haben. Und dann ist noch etwas hinzugekommen, was damals an dieser Stelle überhaupt niemand wusste. Das ist der Boom der Commodities. Also für Argentinien bedeutet das der Boom des Sojapreises. Damals stieg die Nachfrage nach Soja, gerade aus den asiatischen Ländern. Argentinien hatte die Chancen, das anzubauen und in großem Stil auch zu produzieren und verkaufen, also international zu verkaufen. Und das hat sehr viel Geld ins Land gebracht. Und da ist über eine Agrarexportsteuer wurde Teile davon in die Staatskasse. Und das hat Kirchner wiederum die Chance gegeben, einen finanziellen Spielraum zu haben, damit er diese Sozialprogramme organisieren konnte. Und so ist peu à peu die ganze Wirtschaft wieder einigermaßen in Gang gekommen. Das ging gut bis so 2010, 2012. Da sanken dann die Weltmarktpreise wieder, auch für Erdöl, aber auch eben für Soja. Der Sojapreis hatte sich damals halbiert und das ganze Modell kam halt in so eine Schieflage, weil plötzlich eben die Einnahmen wegbrachen und es dann so langsam abwärts ging. Deshalb gab es ja auch 2015 hatten wir ja eine Präsidentschaftswahl. Damals gewann der konservative Mauricio Macri gegen den Kandidaten eben der Kirchneristen. Und dann hatten wir 4 Jahre eine konservative Regierung, die mehr schlecht als recht versucht hat, das Soziale und Ökonomische miteinander zu verbinden. Das ging aber nicht gut. Dann hatten wir wieder einen Regierungswechsel. 2019 kam Alberto Fernandes mit Christina Kirchner als Vizepräsidentin. Und das ist den Leuten als eine der schlechtesten Regierungen in Erinnerung. Wir hatten noch in der Zeit die Pandemie, aber wir hatten noch sehr viel andere wirtschaftliche Engpässe hier in Argentinien. Der Dollar wurde immer teurer, die Inflation galoppierte. Also das ist das, was die Leute heute in Erinnerung haben und warum sich nicht mehr für die Peronisten entscheiden können und auch nicht wollen, dass die Peronisten jetzt wieder zurückkommen an die Macht. Und genau diese Erinnerung, diese Angst, dieses Gefühl, wenn die wiederkommen, wird wieder alles viel schlimmer. Das ist das, was Milei eigentlich mit am meisten Stimmen zutreibt. Weshalb er dann auch 2023 völlig überraschend damals ja auch die Wahl gewonnen hat, die Stichwahl gegen eben den peronistischen Kandidaten, und warum er eben auch letzten Sonntag wieder so viele Stimmen eingeheimst hat, weil die Erinnerung an diese Zeit immer noch da ist und weil Milei auch genauso einen Wahlkampf gemacht hat. Wenn ihr mich nicht wählt, dann kommen die anderen zurück. Das war seine Botschaft.
Ich glaube, andersrum war es auch so, ne, dass die Peronisten gesagt haben, stopp Milei. Und das war ja, hatte ich bei dir gelesen, auch nicht so besonders überzeugend.
Genau, der zentrale Wahlkampfslogan der Peronisten war, stoppen wir Milei an der Wahlurne. Und das hat eigentlich nicht sehr viele überzeugt. Und das zum einen hat nicht sehr viele überzeugt. Und zum anderen ist es halt auch so, die Peronisten sind in einer großen Krise. Sie sind dabei, sich einen neuen Führer sozusagen, also es gibt unglaublich viele Flügelkämpfe, sie sind nicht einig, sie sind intern zerstritten und es ist im Grunde genommen ein Machtkampf im Gange, aus dem sich irgendwann mal ein neuer Leader herausbilden wird. Also Peronismus ist so organisiert, dass immer am Ende einer oben der sagt, wo es lang geht. Und solange der nicht an der Spitze ist und solange hinter ihm sich nicht die große Mehrheit der Partei sammelt, so lange ist unglaublich viel Durcheinander und Kämpfe und Flügelkämpfe und ja, also es ist so ein Prozess und der ist gerade im Gange und der wird auch noch weiter anhalten, weil auch ein Ergebnis vom letzten Sonntag war, dass der sich vielleicht hätte rauskristallisieren können, also der Gouverneur hier der Provinz Buenos Aires, Axel Kicillof, der so sich hätte herauskristallisieren können als neuer Leader der Peronisten, dass der durch dieses Wahlergebnis einen ganz schweren Dämpfer erlitten hat. Also das ist ein Prozess, den werden wir auch in den nächsten Monaten noch weiter erleben. Die Peronisten sind nach wie vor zerstritten, sie haben noch nicht ihren neuen Führer. Und ob sie das bis zur Präsidentschaftswahl in 2 Jahren hinkriegen, das ist eine ganz offene Frage. Kriegen sie es nicht hin, dann hat Milei nach der sonntäglichen Wahl, nach dem Ergebnis, dass er da eingefahren ist, große Chancen, 2027 eine Wiederwahl hinzulegen.
Dann lass uns doch jetzt zum Abschluss nochmal drüber sprechen, ob es sowas wie eine linke Gegenbewegung gibt in Argentinien. Ich kann mich daran erinnern, dass es letztes Jahr Proteste an den Unis gab, auch in Buenos Aires, gegen die Sparpolitik, die dann von den Sicherheitskräften auch mit Gummigeschossen und Tränengas beantwortet wurden. Da hört es dann offenbar dann auch auf mit dem Libertarismus, wenn man zu viel protestiert. Und ich glaube, jetzt dieses Jahr gab es auch so Rentnerproteste. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Also bei den Wahlen, ich will nochmal auf die Wahl zurückkommen, weil da hat auch eine linke Gruppierung teilgenommen. Das war die Frente de Izquierda y de los Trabajadores, also die Linksfront und die Front der Arbeitenden. Und die haben zusammen ungefähr 5% der Stimmen bekommen und werden auch mit 4, 5 Abgeordneten im nächsten Parlament, im nächsten Kongress sitzen. Die sind sehr rührig, die sind sehr lautstark, die werden auch wahrgenommen. Allerdings haben sie halt bei 5% haben sie relativ wenig Einfluss auf die wirkliche Politik. Das ist so, was es an Partei auf der Linken gibt. Und ansonsten, ja, es gibt soziale Bewegungen, es gibt die Proteste. Der Protest gegen den Sparkurs an den Universitäten, der war unglaublich breit getragen. Da waren, glaube ich, 2 Millionen Leute waren landesweit auf den Beinen. Das hat auch die Regierung schwer beeindruckt. Mit so viel hatten sie nicht gerechnet. Das war einfach, es gibt einen Grundkonsens nach wie vor in der argentinischen Gesellschaft. Und wer den antastet, der muss mit solchen Manifestationen rechnen. Das ist einfach das öffentliche Bildungssystem. Das öffentliche Bildungssystem hat vielen Argentiniern, den Eltern, den Großeltern und jetzt eben auch den Kindern den sozialen Aufstieg ermöglicht. Also Bildung ist in Argentinien ein ganz hohes Gut, auch wenn es in den Jahren, in den letzten Jahrzehnten immer, sagen wir mal, die Qualität der Bildungseinrichtungen stetig abgenommen hat, weil hier Geld fehlt, dort bröckelt der Putz, da gibt es keine Toiletten, im Winter haben sie kein Gas zum Heizen und auch an den Universitäten fällt manchmal der Strom aus und so weiter. Aber im Bewusstsein der Bevölkerung ist Bildung ein ganz hohes Gut und hier den Einschränkungen vorzunehmen, also richtig so einzusparen und auf die Idee zu kommen, dass man jetzt Studiengebühren, exorbitante Studiengebühren einführt oder die Universitäten, die öffentlichen Universitäten in Privatuniversitäten umwandelt. Da hat halt Milei ein Kabel angefasst und da hat er einen ganz schönen Schlag zurückgekriegt. Das andere sind die Demonstrationen der Rentner. Die finden schon seit Jahrzehnten eigentlich jeden Mittwoch um 17 Uhr vor dem Kongressgebäude statt. Das sind in der Regel eine Handvoll Rentnerinnen und Rentner, die sich da treffen und dagegen protestieren, dass ihre Renten so dermaßen mies sind. Und das ist auch in der Bevölkerung, der Mehrheit der Bevölkerung ist das, sagen wir mal, als Argument ist das verankert, wie schlecht die Renten sind. Aber das hat sich immer noch nicht umgesetzt, dass die Regierung hergeht und die Renten erhöht, sondern im Gegenteil, sie nach wie vor durch die Inflation und durch dieses nachholende Erhöhen mit irgendwelchen Boni-Zahlungen, dass sich das immer doch noch weiter verschlechtert. Aber das findet seit 10 Jahren jeden Mittwoch vor dem Kongress statt. Das hat Zulauf genommen im letzten 2 Jahren durch eben diese radikale Sparpolitik, weil die Renten natürlich da hinterher gehinkt haben, um einigermaßen sozialen oder einen Kaufkraftausgleich zu bekommen. Da haben sehr viele Leute dann gesagt, so, da gehen wir jetzt auch hin und marschieren mit. Und was dabei zugenommen hat, das ist die andere Seite der Medaille, die Repression. Die Regierung Milei hat ein neues Sicherheitskonzept, also Demonstration ja, aber auf dem Bürgersteig. Das heißt, es werden keine Straßenblockaden mehr geduldet, es werden keine Camps mehr vor irgendwelchen Ministerien mehr geduldet. Das wird alles weggeräumt oder aber, wenn diese Manifestation stattfindet, werden die Manifestationen, also die Demonstrationen, die Demonstranten auf die Bürgersteige abgedrängt und da kommt es dann mitunter zu wirklich heftigen Auseinandersetzungen, die teilweise auch wirklich unverhältnismäßig sind. Also geht Tränengas, wird rumgeschossen, Knüppel werden eingesetzt, also Schlagstockeinsatz, Tränengas und so motorisierte Einheiten sind unterwegs. Also einer fährt, der andere sitzt hinten drauf und hat entweder ein Gewehr mit Gummigeschossen dabei oder Gasgranaten. Diese Repression hat zugenommen. Die hat auch gegenüber der Presse zugenommen. Also sehr viele Journalisten und Pressefotografen werden dabei verletzt. Ein ganz emblematischer Fall hatten wir ja, glaube ich, Anfang des Jahres, als ein Fotograf voll ins Gesicht eine Gasgranate abgekriegt hat und ihm, sagen wir mal, das Gesicht zertrümmert wurde. Der ist mittlerweile auf dem Weg, Gott sei Dank, auf dem Weg zur Besserung. Aber es war sehr kritisch damals. Und ja, diese Auseinandersetzung dann zugenommen.
Okay, also Milei regiert weiter, die Opposition sammelt sich und es gibt eine Straße, die versucht, gewisse soziale Errungenschaften zumindest zu verteidigen. Vielleicht kann man das so zusammenfassen. Dann aber erstmal vielen Dank, Jürgen, für deine Eindrücke aus Buenos Aires und auch viele Grüße an Pinky. Und ebenfalls möchte ich mich bedanken einmal bei Daniel Fromm, der diesen Podcast für uns schneidet. Und auch an Eva-Lotte Andareja, die unser Team seit kurzem redaktionell unterstützt. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, fernverbindung@taz.de, an die ihr sehr gerne schreiben könnt. Und wenn es euch gefällt, was wir hier treiben, dann unterstützt die Taz doch über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahle ich. Nächste Woche geht's dann hier weiter mit der nächsten Folge. Bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.